Erstes Manipulationsgesetz. Im täglichen Spiel der Manipulation stehen wir vorwiegend 6 Gegnern gegenüber. Sie alle versuchen, sich uns gegenüber durchzusetzen. Wir wiederum versuchen, uns bei ihnen durchzusetzen und unseren eigenen Vorteil daraus zu ziehen. In welchem Maße der eine oder andere dabei erfolgreich ist, hängt nicht unwesentlich davon ab, dass er diese Gegner bewusst erkennt und studiert und sich den gewonnenen Erkenntnissen gemäß folgerichtig verhält. Die 6 Gegner sind, erstens das andere Geschlecht. Zweite alle, die unserem Weiterkommen und unserer Anerkennung im Wege stehen. Drittens die Autoritäten und alle, die sich eine Autorität zunutze machen. Viertens die Gesellschaft, in der wir leben. Fünftens die Medien. Sechstens die Familie. Wenn Sie wollen, dass die Leute über Sie reden, müssen Sie anecken. Dieses Gesetz verlangt nicht mehr und nicht weniger von Ihnen, als dass Sie sich mit Ihren Gegnern vertraut machen. Es verlangt, dass Sie sich mit der Realität anfreunden, dass im Spiel der täglichen Manipulation jeder, wirklich jeder, in dem hier beschriebenen Sinne Ihr Gegner ist. Sie lieben ihn vielleicht, Sie mögen ihn, er ist Ihr Freund oder Ihr Kind. Das alles aber ändert nichts an der Tatsache, dass ständig er Sie oder Sie ihn zu manipulieren versuchen. Wenn Sie einen Menschen lieben, werden Sie versuchen, diese Liebe für sich zu erhalten. Sie werden versuchen, sich ihm von Ihrer besten Seite zu zeigen. Sie werden versuchen, ihn von dem zu überzeugen, von dem Sie annehmen, dass es Sie liebenswert macht. Im Grunde genommen tun Sie damit nichts anderes als die Autofirma X, die alle Vorteile Ihres Produkts herausstreicht, um es für die Käufer attraktiv zu machen. Das bewusste Erkennen dieser Realität und der daraus resultierenden Gegnerschaft ist die Voraussetzung dafür, Ihre Pläne und Ideen, Ihre Wünsche und Gefühle und damit sich selbst und Ihre Vorzüge zielstrebig zu verkaufen. Ich war, gerade zu einer Zeit, als ich bereits Material für dieses Buch sammelte, einer der Autoren der Fernsehsendung, Wünsch dir was. Es war wohl die umstrittenste, meist diskutierte und am meisten angegriffene Unterhaltungssendung, die es im deutschsprachigen Fernsehen bis zu dieser Zeit gab. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir ein wesentliches Ziel dieser Sendung darin sahen, die Zuschauer, es waren manchmal bis zu 30 Millionen, zu provozieren, zum kritischen Denken und zur kritischen Stellungnahme gegenüber aufgezeigten Problemen herauszufordern. Um es noch klarer zu sagen, wir wollten die Zuschauer in diesem Sinne manipulieren. Zu den interessantesten Erfahrungen, die ich während meiner fast 3-jährigen Tätigkeit bei Wünsch dir was machte, gehört die Begegnung mit einer 158 cm großen, zierlichen, schwarzhaarigen Frau, deren Leben sich durch diese Sendung völlig veränderte. Ihr Name ist Esther Villar. Wir hatten die Idee, sie mit Müttern und Töchtern der Kandidatenfamilien dieses Quizspiels diskutieren zu lassen. Einige von uns hatten die revolutionären Ansichten gelesen, die sie über das Verhältnis von Mann und Frau geäußert hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt aber kannten nur verhältnismäßig wenige Menschen den Namen Villar oder den Titel ihres Buches, Der dressierte Mann. Wir luden diese Frau also zu der Sendung ein. Am Abend ihrer Ankunft saß ich mit ihr in einem Wiener Spezialitätenrestaurant, um den bevorstehenden Auftritt zu besprechen. Ich merkte bald, dass zwischen den aggressiven Äußerungen in ihrem Buch und ihrem Verhalten ein großer Unterschied bestand. Ich erinnere mich noch genau daran, wie sie mich ängstlich fragte: Sagen Sie mir bitte gleich, was ich alles vermeiden muss, um beim Publikum nicht anzuecken. Da saß also eine Frau vor mir mit großartigen, außergewöhnlichen Ideen, aber sie hatte keine Vorstellung davon, wie sie diese Ideen den Leuten verkaufen sollte. Diese Frau war in ihrem Denken eine einzige Provokation, aber sie sah den Weg nicht, auf dem sie damit an die Menschen herankommen konnte, die sie so gerne provoziert hätte. Sie sah den Gegner nicht als den Gegner, den sie überzeugen musste. Sie sagte nur, ein wenig hilflos an ihrem Weinglas nippend: Sagen Sie mir bitte gleich, was ich alles vermeiden muss, um beim Publikum nicht anzuecken. In ihrem Buch beschrieb sie über 200 Seiten, wie Frauen ihre Männer manipulieren, aber als es darum ging, sich selbst durch bewusste Manipulation einem Millionenpublikum zu verkaufen, versagte sie. Ich gab ihr damals den Rat: Wenn Sie wollen, dass die Leute über Sie reden und über Ihre Ansichten diskutieren, dann müssen Sie genau das Gegenteil dessen tun, was Sie vorhaben. Sie müssen anecken. Das tat sie dann auch. Und wie sie es tat. Noch während der Sendung riefen Zuschauerinnen an und drohten, sie würden dieses blöde Weib aus der Stadt prügeln. Zeitungen veröffentlichten noch Monate später Artikel über sie. In ungezählten Familien war ihr Auftritt noch lange nachher Gesprächsthema Nummer 1. Ihr Buch schnellte an die Spitze der Bestsellerlisten empor und brachte der Autorin viel Geld. Ich habe Ihnen dieses Beispiel erzählt, weil ich Ihnen zeigen wollte, wie wichtig es ist, die Beeinflussung Ihrer Mitmenschen nicht vom Zufall abhängig zu machen, sondern sie bewusst und zielstrebig zu betreiben. Vor allem aber sollten Sie wissen, wer Ihre Gegner sind, denen Sie Tag für Tag in Ihren Bemühen gegenüberstehen. Gegner Nummer 1, das andere Geschlecht. Das andere Geschlecht ist der erste Gegner, bei dem Sie sich unentwegt durchsetzen müssen. Oder aber er setzt sich Ihnen gegenüber durch, weil er es versteht, Sie zu seinem Vorteil zu manipulieren. Sie wollen diesem Gegner imponieren, ihn erobern und vielleicht auch heiraten. Möglicherweise möchten Sie ihn nur dazu kriegen, schnell einmal mit Ihnen ins Bett zu gehen. Viele behaupten, dass alles treffe auf Sie nicht zu. Aber diese Behauptung, die Sie überall verbreiten, ist natürlich nichts anderes als der Versuch, anderen durch Ihre angebliche Überlegenheit zu imponieren. Oder es ist nur ein Versuch, sich vor einer Enttäuschung zu bewahren. Wer von vornherein sagt, diese Frau bedeutet mir im Grunde genommen überhaupt nichts, kann nachher, wenn er bei ihr abgeblitzt ist, leicht behaupten, es war ja sowieso nicht ernst gemeint. Wie dem auch sei, die meisten Leute heiraten schließlich doch, weil sie sich beim anderen oder der andere sich bei ihnen durchgesetzt hat. Die Ehe ist dann während ihrer gesamten Dauer durch das tägliche Spiel bestimmt, in dem jeder versucht, dem anderen gegenüber seine Position zu behaupten. Es findet so etwas wie ein Guerillakrieg der ununterbrochenen gegenseitigen Manipulation statt, der nicht selten zur offenen Feldschlacht ausartet, wenn beide Gegner die Spielregeln der Manipulation nicht verstehen und beherrschen. Dann allerdings enden die Kampfhandlungen im Extremfall so wie bei dem 34 Jahre alten kaufmännischen Angestellten Gerhard K. aus Westfalen, von dem ich kürzlich in der Zeitung las. Er tötete seine 22-jährige Frau durch 17 Stiche mit einem Schraubenzieher, weil sie ihm während des Abendessens vorgehalten hatte, dass ihr Hausfreund in der Liebe ausdauernder sei als er. Andere wieder wählen den weniger blutigen Weg einer Scheidung, wenn sie es nicht vorziehen, den Rest ihres Lebens aus irgendwelchen Gründen in Resignation und hilfloser Selbstbemitleidung dahin zu vegetieren. Und warum das alles? Die Antwort ist ganz einfach, weil sie nicht erkannten, dass jedes Zusammenleben zweier Menschen vom ununterbrochenen Bemühen jedes Einzelnen geprägt ist, sich dem anderen gegenüber durchzusetzen. Wer das als unumstößliche Tatsache anerkennt, wird nicht jeden manipulativen Versuch des Gegners als persönliche Beleidigung betrachten, auf die er mit einer Kriegserklärung reagieren muss. Er wird stattdessen das Spiel aufnehmen und seinerseits mit manipulativen Maßnahmen reagieren. Wer das verstanden hat, wird neben seinem eigenen Bemühen um Anerkennung auch akzeptieren, dass der andere genau dasselbe versucht. Einer der vielen Vorteile des Wissens um die Manipulationsgesetze ist es, dass man einem Angriff nicht unbedingt mit einem Gegenangriff begegnen muss, sondern mit einer Geste, die den Gegner gewaltlos entwaffnet. Gegner Nummer 2, alle, die unserem Weiterkommen im Wege stehen aus Gründen, die zu erforschen Philosophen, Psychologen und anderen geschulten Theoretikern vorbehalten bleiben soll, sind wir alle unentwegt bestrebt, im Leben weiterzukommen. Wir möchten ständig mehr verdienen und durch das Vorrücken in immer höhere berufliche und gesellschaftliche Positionen immer größeren Einfluss und stärkere Anerkennung erringen. Auf diesem Weg nach oben stehen uns immer ein paar Leute im Wege, die uns daran hindern, oder die uns behilflich sein könnten, es aber nicht sind. Sie alle müssen wir im Sinne der manipulativen Spielregeln als unsere Gegner betrachten. Zu ihnen gehören, erstens die Person, die die Position innehält, die wir selber gerne hätten. Zweitens die Person, die auf dieselbe Position aus ist wie wir. Drittens die Person, die darüber entscheidet, wer den nächsten Schritt im Aufstieg zuerst machen darf, oder die uns bei unserem nächsten Schritt entscheidend helfen kann. Natürlich ist eine gewisse Voraussetzung für unser Vorwärtskommen eine fachliche Eignung. Aber wir alle wissen, dass die besten Leute keinesfalls immer auf dem Posten stehen, der ihnen zukäme. Es gibt unendlich viele brave, emsige, hochqualifizierte Idealisten, die sich mit ihrer Leistung allein durchsetzen wollen, aber es doch nie schaffen. Und warum nicht? Lassen wir Claude G. Hopkins, einen Pionier der amerikanischen Werbung und der modernen Verkaufstechnik, darauf die Antwort geben. Er sagt, es genügt nicht allein, gut zu sein. Mindestens genauso wichtig wie Können, Wissen, Fleiß und guter Wille ist die Fähigkeit, die Leute dazu zu bringen, uns und unsere Leistung anzuerkennen und zu unserem Vorteil zu honorieren. Weil dies nur selten ohne unser Zutun geschieht, müssen wir die Gesetze des Sich-Durchsetzens studieren und die daraus resultierenden Folgerungen für unser Weiterkommen praktisch verwirklichen. Gegner Nummer 3, die Autoritäten und alle, die sich Autorität zunutze machen bei vielem, das wir tun wollen, sehen wir uns jenen Menschen wie unnahbaren Bollwerken gegenüber, die sich eine Sonderstellung in der Hierarchie des Zusammenlebens erkämpft haben, den Status einer Autorität. Die am stärksten in unserem Denken verwurzelten Autoritäten sind, Vater und Mutter, der Vorgesetzte, der Stärkere, der Staat und jene, die vorgeben, ihn zu verkörpern, Fachleute aller Art, die Mehrheit, Titelträger. Ein Kind mag 100-mal mit dem, was es will, Recht haben. Wenn sein Vater sagt, ich weiß es besser, ich bin dein Vater, wird er sich damit schließlich durchsetzen. Wenn sie einem Menschen gegenübertreten, der sich hinter der Autorität einer Behörde verschanzen kann, sind sie von vornherein bei ihren Bemühungen im Nachteil. Er hat irgendeine Vorschrift, auf die er sich beruft und auf die er persönliche Verantwortung abschieben und sie damit erpressen kann. Das Einzige, worauf sie sich berufen können, ist ihr eigener Vorteil. Aber der Staat wird nicht müde, ihnen einzuhämmern, dass das Wohl der Allgemeinheit ihrem persönlichen Wohle vorgeht. Ärzte, Rechtsanwälte, Automechaniker, Installateure, mit einem Wort, die Fachleute nützen ihr überlegenes fachliches Wissen als Mittel der Manipulation. In und mit ihrer Standesgemeinschaft verteidigen sie ihren Autoritätsstatus gegenüber den Außenstehenden. Wer den Status einer Autorität im Umgang mit anderen Menschen einsetzen kann, hat von Anfang an eine günstigere Voraussetzung dafür, seinen Vorteil durchzusetzen. Der Status signalisiert dem anderen, ich bin mehr als du, ich weiß mehr als du, ich habe eine Macht hinter mir, die du nicht hast. Wir werden ein Leben lang dazu erzogen, zu gehorchen und Autoritäten anzuerkennen. Ist es ein Wunder, dass jeder darauf aus ist, diesen Vorteil im Umgang mit anderen für sich einzusetzen? Wohlgemerkt, es ist dabei gar nicht entscheidend, ob einer tatsächlich eine Autorität ist. Nicht jeder wird schließlich von seiner Krankheit geheilt, weil ihn ein Arzt behandelt hat. Entscheidend für den Anfangsvorteil im manipulativen Spiel ist, dass einer imstande ist, einem anderen gegenüber seinen Status einzusetzen. Wir können ein manipulatives Manöver von zwei Standpunkten aus starten. Erstens, wir eignen uns selbst einen Autoritätsstatus an und spielen ihn anderen gegenüber aus. Zweitens, wir setzen einer Autorität gegenüber andere Methoden der Manipulation ein und neutralisieren dadurch den Vorteil des Gegners. Eines dürfen wir bei all dem jedoch als gegeben ansehen: Hinter jeder Autorität steht ein Mensch mit ich-bezogenem Denken, mit Wünschen und Schwächen. Er ist deshalb wie alle anderen verwundbar durch die Spielregeln der Manipulation, die sich jeder zunutze machen kann. Gegner Nummer 4, die Gesellschaft, in der wir leben. Warum, so fragte einmal der gescheite George Bernard Shaw, malt sich die Frau eines Blinden die Lippen an? Warum, so können wir weiter fragen, malen sich Frauen überhaupt die Lippen an? Warum hängen sie sich sündteure Netze um, wenn sie für ein paar Stunden ins Theater gehen? Warum müssen Ringe aus Gold und mit Brillanten besetzt an ihren Händen glitzern? Warum füttern Millionen Frauen in der Welt die Kosmetikindustrie mit immer neuen Milliarden Dollars, Mark, Pfunden, Frank, Schillingen und Lire? Für ein bisschen mehr Rot oder Braun im Gesicht, ein paar weniger Falten um die Augen, etwas Grün oder Blau auf den Lidern. Warum behängen die Männer ihre Frauen mit Nerzen und Brillanten? Warum muss es ein Mercedes, Jaguar, Rolls-Royce sein? Warum raufen sie sich so um öffentliche Ämter, die ihnen Gelegenheit geben, ab und zu einmal im Mittelpunkt allgemeiner Bewunderung zu stehen? Zu den schönsten Augenblicken in unserem Leben gehören jene, wenn wir irgendjemandem sagen oder auch nur signalisieren können, schau her, ich bin der und das und verdiene so und so viel, und in den Augen des anderen erkennen wir ein Anzeichen von Neid und Bewunderung. Warum das alles? Es wird wohl daran liegen, dass wir ununterbrochen jemandem imponieren wollen. Vielleicht wollen wir es selbst gar nicht so sehr, aber andere zwingen uns dieses Verhalten auf. Sie fordern uns permanent dazu heraus, es anderen gleich zu tun, es noch besser zu machen, mit der Mode zu gehen, im Leben zu bestehen. Sie fördern den Drang in uns, immer etwas anderes zu sein als das, was wir gerade sind. In diesem Bemühen stehen wir mit allen in einem unerbittlichen Wettbewerb, in dem wir wenigstens hin und wieder ein Gefecht gewinnen möchten. Manche halten diese kleinen Siege im Leben für so wichtig, dass sie alles, was sie haben, dafür einsetzen und nicht selten auch verlieren. Andere wieder halten das alles für sinnlosen Konsumzwang, oder sie nennen es eine Versklavung durch blinden Fortschrittsglauben. Sie haben gar nicht so Unrecht. Ein hohes Maß an Sinnlosigkeit wohnt diesem Verhalten zweifellos inne. Es liegt aber jederzeit an uns zu entscheiden, wie sehr wir uns davon beherrschen lassen. Es liegt auch an jedem von uns, die Grenzen zu erkennen und abzustecken, bis zu denen wir uns von anderen herausfordern und zu deren Vorteil ausnützen lassen. Fest steht jedenfalls, dass unser Imponierverhalten von anderen gefördert wird. Der Kreislauf, in den sie uns zu drängen versuchen, ist stets derselbe. Erstens, sie reden uns ein Vorbild ein, ein Verhaltensklischee, das sie als allgemeingültig und richtig festgelegt haben. Zweitens, sie versprechen uns Belohnung dafür, wenn wir uns diesem Klischee entsprechend verhalten. Sie versprechen uns Beförderung oder Orden. Sie versprechen uns, dass andere uns bewundern werden, wenn wir uns klischeegerecht verhalten. Drittens, wenn wir uns ihrem Klischee gerecht verhalten, benutzen sie uns und andere dazu, wieder anderen vorzuhalten: Schau dir die an, die verhalten sich richtig, warum nicht auch du? Und diese anderen werden unsicher und fragen sich, wenn so viele sich so verhalten, wird es schon richtig sein. Da muss ich es wohl auch so machen. In diesem Kreislauf werden wir einmal die einen und ein anderes Mal die anderen sein. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Zusammenhänge erkennen und aus dem Kreislauf ausbrechen, um unser Verhalten nicht mehr allein durch andere bestimmen zu lassen. Mit anderen Worten, wir erkennen die Gesetze der Manipulation und machen sie uns in zweierlei Weise zunutze. Wir bestimmen selbst, wie weit wir uns manipulieren lassen. Wir lassen uns nicht mehr nur von anderen zu deren Vorteil ausnützen, sondern setzen ihre Mittel ebenso zu unserem eigenen Vorteil ein. Gegner Nummer 5, die Medien. Die Medien, das sind die Zeitungen und Illustrierten, der Rundfunk, das Fernsehen, die Plakate, das Kino, die Bücher. Sie vermitteln uns Informationen, Unterhaltung und eine Vielzahl von Botschaften, die irgendwelche Leute für uns ausgewählt, erfunden und aufbereitet haben. Die Medien, das sind die Träger der manipulativen Impulse einiger weniger an die Massen, sie sind die Träger der Werbung. Was wir kritiklos aufnehmen und gläubig befolgen, wird uns im Sinne der wenigen beeinflussen. Was wir kritisch prüfen und in seinen Zusammenhängen und Absichten erkennen, werden wir uns in dem Maße zunutze machen, in dem wir es für uns als richtig erkannt haben. Ein Mann namens Viktor O. Schwab war über 40 Jahre lang auf dem Gebiet der Werbung tätig, ehe er seine Erkenntnisse in einem Buch zusammenfasste. In der Einführung zu diesem Buch nennt er 5 Faktoren, die er für den Verkauf eines Produkts für wichtig hält. Erstens, die Aufmerksamkeit des potenziellen Käufers erregen. Zweitens, ihm einen Vorteil aufzeigen, den das Produkt für ihn hat oder haben kann. Drittens, diesen Vorteil beweisen. Viertens, beim Käufer das Bedürfnis wecken, den Vorteil wahrzunehmen. Fünftens, den Käufer zum Handeln auffordern. Das also sind die klassischen Grundregeln jedes guten Verkäufers, mit denen er sich uns via Fernsehen oder Zeitung oder am Ladentisch nähert, um uns zum Kauf zu überreden. Achten Sie auf eines, er fragt dabei vorerst nicht etwa, ob wir dieses Produkt auch wirklich brauchen. Er fragt lediglich, wie mache ich dem Käufer mein Produkt so schmackhaft, dass er es schließlich kauft. Aber die Werbung ist nur ein Teil dessen, womit uns die Medien konfrontieren. Da sind auch die sogenannten Facts, die Informationen, die Berichte und Geschichten, mit denen sie uns die weite und die kleine Welt ins Haus liefern und erklären, warum manches so ist, wie es ist. Alles das beeinflusst unsere Meinung und unsere Entscheidungen in dem Maße, in dem wir zulassen, dass es uns beeinflusst. Darüber hinaus haben die Medien und die Leute, die sie betreiben, für sich einen eigenen Status der Autorität geschaffen, den der Alleswissenden und immer Rechthabenden. Sie haben auch tatsächlich immer Recht, allerdings nur so lange, bis wir da angehen, selbst zu überprüfen, was auch für uns richtig ist. Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, auch die Medien selbst sind Produkte, die sich uns verkaufen wollen. Und die Grundsätze, nach denen sie dabei vorgehen, sind genau dieselben, die Viktor O. Schwab seinem Buch über die Methoden der Werbung vorangestellt hat. Was können wir daraus folgern? Wir können daraus folgern, dass immer und überall, von den Medien bis zu den Ladentischen in jedem Geschäft, ein Unterschied besteht zwischen dem Produkt selbst und seinem Wert für uns und dem Inhalt der Anpreisungen, mit denen es uns verkauft werden soll. Gegner Nummer 6, die Familie. Es ist ganz natürlich, dass Sie sich an dieser Stelle erst einmal fragen, was, meine Familie soll für mich auch ein Gegner sein. Natürlich ist es so, auch wenn Sie es vorerst nicht mit einem so harten Wort bezeichnen würden. Aber ich habe selbst erst heute Abend wieder eine Kostprobe davon abbekommen. Mein 3-jähriger Sohn kam plärrend die Stufen zu meinem Arbeitszimmer heraufgestiegen. Mit der einen Hand fuchtelte er wild um sich, in der anderen hielt er eine abgeschälte Banane. Es dauerte einige Zeit, bis ich herausfand, was er mir klar machen wollte, während dicke Tränen seine Wangen herunterkullerten. Es stellte sich heraus, dass er statt der Banane lieber ein schönes Stück Schokolade gegessen hätte. Seine Mutter war allerdings der Meinung, dass ihm Vitamine viel besser täten als das süße Zeugs, das nur deine Zähne kaputt macht. Ich dachte ebenfalls, dass die Banane für den kleinen Schreihals gesünder sei. Das versuchte ich ihm auch klar zu machen. Wenn Sie selbst Kinder haben, werden Sie ahnen, wie viel Überzeugungskraft solche Argumente bei einem Kind haben. Da sagte ich, für ihn völlig unerwartet, na gut, wenn du diese verflixte Banane nicht essen willst, dann lass doch wenigstens mich einmal davon abbeißen. Die Aufforderung überraschte ihn so sehr, dass er zunächst einmal zu heulen aufhörte und das Ding, instinktiv Besitz ergreifend, an seine Brust drückte. Er guckte mich mit großen Augen an, als wollte er fragen, was ist denn mit dir los? Willst du mich wirklich nicht mehr weiter zwingen, das zu tun, was ich nicht tun will? Schließlich streckte er mir die Banane hin, ich biss herzhaft ab und kaute zufrieden, während ich mich nicht mehr weiter um ihn kümmerte. Da dachte er wohl, dass die Banane vielleicht wirklich gar nicht so schlecht für ihn sei und zog sich bald schmatzend und zufrieden in eine Ecke zurück. Möglicherweise war damit sein Bedürfnis nach Beachtetwerden befriedigt, nachdem er Mutter und Vater gezwungen hatte, sich mit ihm und seinem Problem zu beschäftigen. Ein unbedeutendes Alltagserlebnis, werden Sie jetzt sagen und haben vollkommen recht damit. Aber der Alltag ist nun einmal das weiteste Feld im Spiel der gegenseitigen Manipulation. Und was taten wir denn da in unserer kleinen Familie anderes? Der Junge wollte seine Schokolade haben. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt. Seine Mutter wollte, dass er statt der Schokolade eine Banane isst. Der Junge aber wollte Anerkennung seines Wunsches. Er hatte nicht die Macht und die Mittel, sich mit seinem Wunsch durchzusetzen. Also griff er zu der Methode, die ihm zur Verfügung stand, er plärrte. Außerdem suchte er sich in mir einen Verbündeten, der ihm helfen sollte, seinen Wunsch durchzusetzen. Ich hätte nun meinerseits meine Autorität einsetzen und ihn auf irgendeine Weise zwingen können, die Banane zu essen. Da ich aber ahnte, dass ich damit nur einen bedingten Erfolg erringen, ihn aber keinesfalls überzeugen würde, wandte ich eine andere Methode an. Der Junge schien dadurch in seinem Aufmerksamkeitsbedürfnis befriedigt. Ich war meinerseits in meiner Autorität als überlegen handelnder Vater bestätigt und zufrieden. Meine Frau war jedenfalls nicht unzufrieden, weil ich ihr die Lösung des Problems abgenommen und sie dadurch nicht in Schwierigkeiten gebracht hatte. Außerdem hatte ich mein Image meiner Frau gegenüber gewahrt. Es war ein kleines manipulatives Spielchen in 9 Zügen, das zur Zufriedenheit aller Beteiligten endete. Überdenken Sie nun einmal selbst den vermutlichen Ausgang dieses Spielchens, falls ich meinen Sohn nicht ein bisschen manipuliert, sondern ihn gezwungen hätte, diese verdammte Banane gegen seinen Willen zu essen. Lassen Sie mich Ihnen abschließend nur noch die eine Frage stellen, stimmt es nicht, dass in diesem manipulativen Spiel innerhalb unserer Familie jeder der Gegner des anderen war. Ich muss Ihnen überhaupt sagen, dass ich nicht nur während meiner 20-jährigen Tätigkeit als Journalist, Werbetexter, Public Relations Berater und Fernsehautor, sondern auch von meiner Frau und meinen Kindern sehr viel über das Thema Manipulation gelernt habe. Ich habe vor allem gelernt, dass nahezu überhaupt kein Unterschied darin besteht, wie Politiker ihre Wähler, Autofirmen ihre Kunden oder Eltern ihre Kinder oder umgekehrt dazu bringen können, das zu tun, was sie möchten, dass sie es tun. Deshalb sollten wir alle die Ehrfurcht vor den professionellen Manipulanten ablegen und auch aufhören zu glauben, Manipulation sei etwas höchst Suspektes, dessen zu bedienen man sich hüten muss. Warum auch? Wir alle versuchen es ja seit Kindheit an. Wir versuchen es mit mehr oder weniger Erfolg. Es ist also durchaus gerechtfertigt, wenn wir da angehen, diese Fähigkeit gründlicher zu erforschen und weiterzuentwickeln.